Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. Wir sind wieder hier mit einem sehr besonderen Gast und zwar dem lieben Alex vom Vermietertagebuch. Und ich möchte dir doch direkt am Anfang das Wort übergeben, damit du dich so ein bisschen vorstellen kannst, was so dein Projekt ist und wie wir vielleicht uns damals auch kennengelernt haben. Und ja, Alex, ich überlasse dir das Wort. Herzlich willkommen zum
Hallo Thomas, vielen Dank. Das ist jetzt schon, glaube ich, 2 Jahre her, seit wir uns, glaube ich, kennengelernt haben. Damals noch in der Schweiz. Ne? Also ich wohne mittlerweile wieder in Deutschland, habe aber zwischendurch ja 5,5 Jahre in der Schweiz gewohnt. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und ich war damals ja dort, um viel, viel Geld zu verdienen, weil man in der Schweiz einfach ein höheres Nettoeinkommen hat als in Deutschland. Mhm. Und das Geld habe ich ja immer investiert, um halt Immobilien zu kaufen. Ne? Und weil mein Ziel damals auch war, aus dem Hamsterrad rauszukommen und quasi Cashflow aufzubauen, zweites Standbein. Und wenn das denn groß genug ist, irgendwann mal davon leben zu können. Ne? Das Ziel war, in 10 Jahren 50 Immobilien zu kaufen, davon 5.000 Euro netto zu verdienen und dann quasi ja, finanziell frei zu sein, das Leben zu genießen, mehr Zeit für die Familie zu haben, vielleicht auch mal ein eigenes Unternehmen aufmachen. Und genau, und all das habe ich halt gemacht. Also mit Immobilien habe ich so vor ungefähr 4,5 Jahren gestartet. Zeitgleich habe ich auch mit meinem Blog gestartet, wo ich das Ganze dokumentiere, das Vermietertagebuch. Dann vor ungefähr 1,5 Jahren habe ich auch meinen YouTube-Kanal gestartet auf dein Drängen, auf dein Anraten hin. War eine super geile Idee.
Funktioniert. Ich meine, mega erfolgreich jetzt, oder? 21.000 Abonnenten, wenn ich mich falsch erinnere. Also das ging bei dir richtig, richtig flott, oder? Ja. Vor allem auch das letzte Video von der Kündigung.
Ja, das stimmt. Also ich habe zwischendurch ja auch mein YouTube-Coaching gemacht, ne? Und das ist ja mit allen Bereichen so. Wenn du irgendwo erfolgreich sein willst, dann suchst du dir halt jemanden, der schon da steht, wo du selber hin willst. Und von denen kannst du unglaublich viel lernen. Natürlich kannst du die Sachen auch alle selber lernen und dir aneignen. Aber mit einem Coach kommst du halt super gut voran. Und gerade für YouTube hatte ich auch ein Coaching. Und danach ist halt richtig krass abgegangen. Und du sagst es halt, irgendwann habe ich ja dann auch meinen Angestelltenjob kündigen können, weil ich genug Geld dann verdient habe, auch mit meinem Blog, mit meinem YouTube-Kanal und ich auch einen groß genug Puffer hatte, ja, Rücklagen hatte. Und dann habe ich halt den Schritt gewagt und gesagt, okay, gut, Angestelltenjob, tschüss. Und jetzt probiere ich mal auf eigenem Bein zu stehen. Habe dann auch ein Video gemacht und das ist natürlich extrem krass abgegangen. Und wenn ein so ein Video richtig abgeht, dann zieht es ja auch den ganzen Kanal mit hoch. Ne? Und demzufolge kamen auch viele Abonnenten, viele neue Zuschauer. Und das war schon echt, echt krass, wie das eine Zeit lang abgegangen ist, wie viel dazu kam und wie viele man dann auch plötzlich für das Thema begeistern konnte. Ne? Ich meine, geht ja bei dir ähnlich auch um das Thema Finanzen, Unternehmertum, Freiheit. Und da gibt es aber eine riesen Community. Aber die musst dich erstmal finden. Ne? Wenn sie dich nicht kennt, kannst du den geilsten Content haben. Aber wenn sie dich nicht kennt, ist halt blöd.
Ja. Sehr, sehr starke Story und auch auf jeden Fall mega coole Sache. Ich will hier erstmal noch auch die Stammgäste begrüßen, die jetzt hier schon auch gejoint sind. Der Jürsch K., Marc Jochens, Bellator, Pink Leoli und so weiter. Auch Jason Stone, Andreas Lutz-Meyer, das sind alle Stammgäste. Und der GTO, der Voodoo, schreibt sogar auch, dank mir habt ihr, denke ich, den Kontakt hergestellt, LG Chris. Das ist sogar korrekt, weil er hat mir mal geschrieben, hey, da ist so ein Immobilienblogger, der ist, glaube ich, auch in der Nähe von Zürich. Habe ich das mal abgecheckt, dann habe ich dir, glaube ich, dann irgendwann mal, geschrieben, eine Mail oder irgend sowas war das. Und dann haben wir da uns, glaube ich, das erste Mal dann bei dir tatsächlich sogar getroffen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das war noch in Wallisellen. Ja, genau, da habe ich in Wallisellen gewohnt und man kennt oder sieht ab und zu mal so Leute aus von YouTube oder Blog und so weiter und man denkt nie darüber nach, dass die vielleicht sogar um die Ecke wohnen.
Genau.
Können, ne? Ja. Und dann, ja, stimmt, der wohnt quasi 5 Minuten entfernt. Ja, lass doch mal treffen. Ne?
Genau. Genau, also das fand ich auch mega krass. Also ich habe es halt eben nicht automatisch die Connection gemacht, weil eben Wallisellen ist nicht, es ist mega nah, also mit dem Zug super, super, super schnell von Zürich aus. Darum mega coole Sache. Es ist heute natürlich auch eine große Fragerunde. Das heißt, auch die Zuschauer dürfen wie immer viele Fragen stellen. Aber natürlich auch ich habe einige Fragen. Und fangen wir doch einfach mal beim Thema Immobilien an. Du hattest ja oder schon immer eigentlich Immobilien, den Fokus Immobilien in Deutschland, oder? Und da ist so ein bisschen auch meine Frage. Du hast es ja in der Schweiz sozusagen begonnen, wenn ich das richtig verstehe, also Immobilien in Deutschland zu akquirieren und bist jetzt ja zurück nach Deutschland gegangen. Jetzt ist so meine Frage, merkst du da einen Unterschied? War es einfacher in der Schweiz oder ist es einfacher in Deutschland mit den Immobilien in Deutschland oder macht das keinen Unterschied?
Ja, das macht keinen Unterschied, weil das halt eine Strategiefrage ist, ne? Und für mich ist ja eine der wichtigen Strategien bei Immobilien, wie viel willst du dich damit beschäftigen? Ja, also willst du halt operativen Kram selber machen oder sagst du dir, du lässt den ganzen operativen Kram von den Spezialisten erledigen und du machst nur das Controlling, ne? Und damals, als ich in der Schweiz war, hatte ich ja gar keine andere Möglichkeit. Ich habe ja meine Immobilien in Sachsen eingekauft. Das waren 600, 700 Kilometer nördlich von der Schweiz, ne? Ich habe in Leipzig damals angefangen und da hatte ich ja gar nicht die Möglichkeit, mal eben hinzufahren, eine Neuvermietung zu machen oder Laminat zu legen. Geht ja gar nicht, ne? Und deswegen war mir von Anfang an klar, ich muss das Thema automatisieren, muss also quasi Dienstleister bezahlen, die vor Ort sind, also Makler, die Neuvermietung machen, Handwerker, brauche auch regionale Banken, das war von Anfang an klar. Und die musst du aber bezahlen, ne? Die Dienstleister kosten ja Geld und deswegen war mir auch klar, okay, du musst eine höhere Rendite bei den Immobilien einkaufen, um damit die Dienstleister bezahlen zu können, dass das Ganze läuft. Und natürlich hast du dann vielleicht ein bisschen weniger Cashflow, ja? Aber wenn ich jetzt mal hochnehme, aktuell bin ich ja bei 72 Immobilien und mein Aufwand für die Bestandspflege ist 1 Stunde pro Woche. 1 Stunde, ja, das ist unglaublich wenig. Die viele Arbeit kommt ja durch die Akquise von neuen Objekten. Aber die ganzen Arbeiten im Bestand habe ich alles outgesourced. Wenn ein Mieter bei mir kündigt, der lese ich ja einen Brief, gebe das direkt an meinen Makler weiter. Wenn ein Mieter sagt, der Wasserhahn tropft, schicke ich ja direkt einen Handwerker hin. Das heißt, damit habe ich sehr wenig zu tun. Und das ist auch ein wichtiger Faktor für mich, weil ich wollte ja nicht vom einem Hamsterrad ins nächste Hamsterrad rein, ne? Und wenn ich vielleicht irgendwann mal in 3, 4 Jahren in Costa Rica mit meiner Familie lebe, dann soll ja auch alles weiterlaufen und ich will nicht für jeden kleinen Kram hinfliegen. Und deswegen stand diese Automatisierung für mich im Vordergrund. Und jetzt, wo ich zurückgegangen bin nach Deutschland, ja, macht das für mich keinen Unterschied, weil ich ja diese Automatisierung beibehalte. Ich sage ja nicht, oh, jetzt wohne ich hier, jetzt kann ich wieder alles selber machen. Das will ich ja gar nicht. Und natürlich kann ich jetzt mal so ein paar Sachen mitmachen, ja, mal über die Schulter schauen, mal mitgehen bei einer Besichtigung. Aber das hat jetzt für mich keinen großen Impact, dass ich sage, jetzt ändere ich wieder mein ganzes System oder das macht es einfacher. Es bleibt bei dem System Automatisierung, weil das so unglaublich viele Vorteile bringt. Ja, ich spare Zeit und die Zeit, gerade wenn du Unternehmer bist, weißt du das ja, ist ja Zeit gleich Geld und jede Stunde, die du mit operativen Aufgaben verbringst, ja, sage ich mal, das klassische Beispiel, eine Wohnung muss neu gestrichen werden, ja. So, ich kann jetzt 1 Stunde lang die Wohnung streichen oder wenn ich eine ganze Wohnung streichen muss, bin ich wahrscheinlich ein ganzes Wochenende damit beschäftigt, weil ich habe ja zwei linke Hände in meinen Malern, Künsten, ne? Und an diesem Wochenende kann ich ganz andere Sachen machen, ja, kann ich mein Business Unternehmen vorantreiben und mit dem, was ich dann derzeit verdiene, kann ich einen Spezialisten bezahlen, einen richtigen Malermeister, der das für mich schneller macht und auch viel hübscher macht, ne? Und demzufolge hat das eigentlich keine Nachteil oder Vorteil, wenn ich jetzt hier bin. Das Einzige, was ich bemerkt habe, man macht mal ein bisschen mehr Smalltalk mit den Maklern, mit den Handwerkern, kommt noch ein bisschen besser in Kontakt von denen, aber ansonsten bleibt das System auf jeden Fall, wie es ist.
Ja. Sehr, sehr starke Sache auf jeden Fall. Wir haben schon auch die erste Frage und zwar vom GTO de Voodoo. Er schreibt nämlich, finde ich echt stark. Frage an Alex, warum P2P und keine Aktien? Ich selbst habe beides gemacht und P2P bringt viel weniger Rendite als Aktien. So jedenfalls meine Erfahrung. Ich habe da was im
Ja.
Hinterkopf, dass du auch mit P2P hantiert hast, sogar auf Leverage, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ja, genau. Ich habe mal eine Zeit lang P2P gemacht. Ich war, glaube ich, bei meinem Höchstpunkt irgendwie mal mit 63.000 in P2P investiert, teilweise auch geleveraged über einen Kredit. Allerdings habe ich mein ganzes Geld wieder abgezogen und ziehe es jetzt auch weiterhin ab, weil Geld abziehen aus P2P kann ja teilweise 2 Jahre dauern, je nachdem, wie lange die Kredite laufen. Das lag aber nicht daran, weil ich es irgendwie schlecht fand, sondern weil ich einfach gesehen habe, mit Immobilien habe ich eine viel, viel höhere Rendite, als ich jemals mit P2P und Aktien erreichen kann, weil Immobilien kannst du ja mit dem Leverage-Effekt super nutzen, kreditfinanzierte Immobilien kaufen. Damit hast du eine unglaublich hohe Eigenkapitalrendite. Bei mir ist die im Portfolio bei über 50% die Eigenkapitalrendite und 50% kriegst du weder mit Aktien noch mit P2P hin. Da musst du wirklich super Glück haben und dann ist es halt sehr risikoreich. Deswegen habe ich mir gesagt, wenn ich mit Immobilien so eine geile Rendite fahren kann, warum habe ich denn Geld in P2P? Ja? Deswegen habe ich es da wieder abgezogen und habe das direkt wieder reinvestiert in mein Immobilienportfolio und mache das so lange, wie ich jetzt mein Vermögen aufbaue. Investiere ich natürlich in die Asset-Klasse, die für mich die höchste Rendite hat. Das sind Immobilien. Und wenn irgendwann mal das Portfolio fertig ist, und ich dann Vermögensverteilung mache, dann gehe ich auch wieder auf andere Asset-Klassen, um zu streuen. Ja? Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Und deswegen hatte ich zwischenzeitlich mal P2P, habe Geld abgezogen. Aktien habe ich nie wirklich angefasst, mich auch nie wirklich mit dem Thema beschäftigt. Ganz vor, weiß ich was, vor 7, 8 Jahren habe ich mal so einen kleinen C ins Wasser gepackt, aber habe ich mir gleich verbrannt, habe es dann sein lassen. Weil es im Endeffekt, wenn du dich mit der Asset-Klasse beschäftigst, dann musst du es auch richtig machen, dann musst du auch Fokus drauf haben, ja. Weil du willst die Sachen nicht halbherzig machen. Und wenn ich jetzt sage, ich investiere in Aktien, muss ich mir immer so viel in das Thema einlesen, mir so viele Sachen dabei bringen, dass ich dafür momentan gar keine Zeit habe. Und deswegen bleibe ich erstmal bei den Immobilien so lange, bis das Portfolio eine gewisse Größe erreicht habe und bis auch die Rücklagen eine Größe erreicht haben, wo ich sage, jetzt fühle ich mich safe.
Ja, also das heißt, du, so wie du das jetzt auch erklärst, du bist eigentlich grundsätzlich, also was Kapitalinvestments angeht, aktuell nur in Immobilien investiert, wenn ich das richtig verstehe. Und halt noch die P2P-Kredite, die jetzt noch auslaufen und die du dir auszahlen lässt, oder?
Ja, genau. Also ich habe, wenn ich jetzt mal in meine Selbstauskunft reinschaue, ich tue ja jeden Monat tue ich ja mal checken, wie sich meine Bonität und mein Vermögen verändert. Und wenn ich jetzt mal da reinschaue, Stand August hatte ich noch ungefähr 16.000 Euro in P2P, ja, der Großteil davon in Bondora, aber das wird jeden Monat weniger, nicht weil ich Geld abziehe, sondern weil jeden Monat halt ich miese mache mit meinem P2P. Ja. Also mein Bondora kackt so krass ab. Also jeden Monat mache ich da 300, 400 € miese und
Aber
deswegen reduziert sich das nur alleine.
Bondora kannst du dir sogar, wenn du das abheben willst, direkt kannst du zu Bondora Go and Grow, glaube ich, umwandeln. Das geht,
Ja,
glaube ich.
richtig,
Aber
richtig. Habe ich teil,
sind dann zu
habe ich
viele
auch mal
Verluste oder
gemacht.
wie?
Ja, ich habe ja früher in dem normalen Bondora alles investiert gehabt und da sind einfach zu viele Verluste. Da habe ich 300, 400 € miese jeden Monat, weil einfach die Kredite ausfallen. Immer mehr Kredite fallen da aus und deswegen. Aber okay, das war einfach Lehrgeld, ja. Ich gucke mal, wenn alles wieder zurück ist, ob ich dann irgendwann bei plus minus null rauskomme. Dann ist okay. Hoffe nicht, dass am Ende da ein Minus steht. Schauen wir mal. Aber das Geld lasse ich mir sofort alles auszahlen, jeden Monat und das geht direkt wieder in meine Immobilien.
Ja, sehr spannend. Vor allem hast du ja auch bei Immobilien eine höhere Eigenkapitalrendite, einfach wegen auch dem Leverage, weil du ja auch im Prinzip viel mitfinanzierst durch Fremdkapital, oder?
Ja, genau. Also eigentlich alles. Ich habe ja alles zu 100% oder sogar teilweise zu 110% finanziert. Und als ich angefangen habe mit Immobilien, ne, meine ersten drei Immobilien habe ich sogar zu 110% von der Bank finanziert bekommen. Eigentlich hatte ich geplant, die Kaufnebenkosten selber zu zahlen, 10%. Und dann sagt die Bank, ey, wir finanzieren für dich alles. Und ich dachte, boah, geil, dann kann ich ja unendlich viele kaufen, ne, wenn ich nur 110%. Aber die macht natürlich auch irgendwann Deckel drauf, dann musst du zur nächsten Bank gehen. Aber so habe ich natürlich extrem viel leveragen können, konnte halt innerhalb von den letzten 4 Jahren halt 72 Immobilien kaufen, mit einem riesengroßen Immobilienvermögen im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo es drin ist. Also die einzelnen Buden sind ja jetzt nicht so teuer, weil ich habe ja in Sachsen eingekauft. Ne? Ich meine, ich habe meine billigste Wohnung, hat glaube ich irgendwie 25.000
Okay,
gekostet. Das ist
krass.
natürlich im Vergleich zu Schweiz gar nichts. So eine
Kriegst du nicht mal
Einzimmerwohnung.
einen Parkplatz hier? Das ist
Genau,
richtig
richtig.
heftig.
Ja. Und dann waren auch ein paar Häuser mit dabei. Das teuerste Haus, das habe ich jetzt letzten Monat gekauft, das waren dann 630.000.
Was ist das Puff?
Ein neuner
Oder
Mehrfamilienhaus,
nee,
aber
was war
halt
das
noch.
Puff genau? Oder habe ich das
Nee,
verwählt?
nee,
Nee,
das
das ist
war
ein
das, was
anderer.
danach kommt.
Ach
Den
so.
Puff habe ich danach
Ja,
gekauft.
eben, das habe ich aber auch gesehen, das
Ja, aber dann hat mir
Video.
irgendein YouTube-Experte mal gesagt, Alex, ich muss den Titel ändern, weil wenn du in deinem YouTube-Titel Puff drin stehen hast, dann zieht YouTube das Video aus dem Verkehr, weil das
Echt?
halt.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Aber gut. Ich habe hier gesehen, die Frage ist nach der Rechtsform, wie ich eingekauft habe. Ich halte alles privat.
Also auf deinen Namen so
Weil,
gesehen.
Genau, alles wirklich privat, weil du hast ja verschiedene Sachen, wie du es kaufen kannst. Du kannst es ja auch in einer GmbH kaufen, der Stiftung, wie auch immer. Und ich habe am Anfang erstmal privat angefangen, weil ich erstmal loslegen wollte. Aber das ist nämlich ein Fehler, den viele Leute machen, bevor die anfangen zu überlegen. Ja, habe ich sehr oft auch damals am Stammtisch in Zürich gehabt. Die Leute beschäftigen sich einen Monat mit Immobilien und die erste Frage, die sie haben, Alex, wie gründe ich denn jetzt die Holding für meine zwei GmbHs, dass ich da perfekt Immobilien kaufen kann? Ich sage dem, hä? Hast du schon mal eine Immobilie gesucht? Nee, ja, dann fang doch erstmal damit an, ja. Die Leute legen sehr oft den Fokus auf die falschen Sachen und kommen dann nie in die Umsetzung. Deswegen sage ich jedem, der anfängt, kauf am Anfang erstmal ein, zwei, drei Immobilien privat. Der Prozess ist viel einfacher, auch auf Bankensicht viel einfacher. Du wirst in der Regel viel einfacher finanziert. Und wenn das gemacht hast, wenn du da mal eine gewisse Routine drin hast, dann kannst du immer noch überlegen, ob du jetzt Konstrukte baust mit Vermögensverwaltung, GmbH, Stiftung und so weiter und wie du dann weitermachst. Meine Idee langfristig ist schon, wenn ich die Immobilien 10 Jahre gehalten habe, dann kann ich sie ja steuerfrei verkaufen, dass ich sie dann vielleicht in eine GmbH reinstecke, aber einfach, weil ich sie dann selber in meine eigene GmbH verkaufe, dann auch zu einem viel höheren Preis verkaufen kann, eine höhere Abschreibungsgrundlage habe und eine Steuer sparen kann. Ja? Das ist so die grundsätzliche Idee dahinter. Ja? Aber ansonsten war das für mich eigentlich nie groß ein Thema, ob ich eine GmbH drum stricke oder nicht.
Finde ich aber auch ein sehr guter Punkt. Das ist jetzt unabhängig von Immobilien, ob man jetzt ein andere Unternehmung gründet, ein Reselling-Business oder irgendein anderes YouTube-Business oder whatever. So dieses Drumherum, eben GmbH, Rechtsform, Holding, dies, das, jenes, das kann man im Nachhinein auch immer noch anpassen, wenn es denn mal läuft, ja. Es ist nämlich nicht so, dass wenn man eine GmbH hat, nur weil man jetzt eine GmbH hat, auf einmal der perfekte, krasse Überflieger-Immobilieninvestor wird, ja. Das hat nichts mit der GmbH zu tun, aber viele Leute haben so ein bisschen, glaube ich, diese Illusion. Ja, also das finde ich sehr ein
Ja,
guter Punkt, den du angesprochen hast.
es ist, ich meine, der Hauptgedanke von der GmbH ist ja einfach, dass du eigentlich die Haftung
Ja.
rauskriegst, ne? Deswegen ist er wegen beschränkter Haftung. Und einige Leute machen das auch deswegen, weil sie sagen, Alex, ich will die Immobilien aus meinem Privatvermögen raus haben, dass wenn irgendwann mal was passiert, dass nicht die ganze Familie daran glauben muss und dass die GmbH den Bach runtergeht, wenn sie insolvent geht. Das ist ja völlig in Ordnung, ja. Aber aus steuerlichen Gründen würde ich es am Anfang nie machen. Und auch wenn du eine GmbH gründest, sehr oft ist es ja so, dass die GmbH dann ja noch keine Historie hat, ja, aus Bankensicht. Und dann finanziert die Bank auch die GmbH nicht, weil sie keine Historie hat. Und das macht sie dann nur, also dann beißt sich ja die Katze immer so ein bisschen den Schwanz, ne? Du willst eine GmbH machen, Immobilien kaufen, kriegst aber keine Finanzierung, weil sie keine Historie hat. Kannst aber keine Historie aufbauen, weil du keine Immobilien kaufen kannst mit dem Ding, ne? Und deswegen verlangt die Bank da am Anfang immer, dass du doch haftest in der GmbH, ja, also trotzdem deine persönliche Haftung reinbringst und dann hast du das Haftungsthema ja weg. Ja, dann haftest du trotzdem und dann ist es wirklich bloß eine steuerliche Geschichte. Aber das ist wirklich dann schon sehr spezial und damit würde ich mich wirklich echt am Ende mit beschäftigen, weil du hast bei Immobilien hast du so viele Bereiche. Ja, das fängt an mit der Kalkulation, dann über die Finanzierung, dann kommt das Thema Vermietung, dann kommt das Thema, auch wenn du Sanierung hast, dann steuerliche Themen. Du hast so viele Sachen, die sei teilweise sehr ins Detail gehen und wenn du dich gleich am Anfang mit allem beschäftigen willst, ja, und auch in allen in der Detail, dann kommst du einfach nicht in die Umsetzung. Deswegen sage ich immer, fang erstmal klein an, erstmal die Kalkulation verstehen, Immobilien suchen, dann die Banken anschreiben, dann das Thema Vermietung und dann mal ein, zwei Immobilien kaufen und dann kommt der ganze Kram hinterher, ne? Ich habe jetzt seit vor 4,5 Jahren habe ich ja angefangen und jetzt vor 3 Monaten habe ich mal mein erstes Objekt gekauft, wo ich viel mehr Sanierung habe. Ne? Der Puff, den du gerade angesprochen hast, da habe ich eine Komplettsanierung und auch mal das erste Haus, wo ich Gewerbe drin habe. Das habe ich bisher auch mal weggelassen. Immer nur Wohnraum gekauft, weil Gewerbe auch noch mal eine extra Stufe ist, wo man sich viel detaillierter beschäftigen muss, wo die Banken auch anders rauskommen. Und das ist einfach eine Fokussache. Ne? Erstmal den ersten Teil meistern und dann kannst du in die nächsten Bereiche reingehen.
Also das ist absolut korrekt. Also so mal einfach in die Umsetzung kommen, weil ich mag mich erinnern, wo wir über YouTube gesprochen haben, das erste Mal, irgendwie so eine Woche, zwei später oder so, hattest du eigentlich schon direkt den YouTube-Kanal dann eigentlich praktisch gelauncht. Es ging super, super, super schnell. Und du hast wahrscheinlich die Idee einfach auch super gefunden. Vielleicht habe ich dir das auch gut verkauft, keine Ahnung was. Aber es ist dann wieder die Umsetzung, die ist mega schnell passiert. Und ich glaube, das ist halt eben das Wichtige. Egal, ob es jetzt Immobilien-Investments sind oder auch irgendwie eben YouTube oder so, sondern wissen, dass man sich aneignet, möglichst schnell versuchen umzusetzen. Und dann mit der Zeit kann man im Nachhinein immer noch optimieren, anpassen, GmbH drumherum gründen, sich absichern und so weiter. Und das ist, glaube ich, in meinen Augen ein sehr wichtiger Approach, um auch ich sag's jetzt mal so, das Chancenverhältnis auf den Return deutlich zu erhöhen. Ja, also, dass man auch wirklich jetzt zum Beispiel auf die finanzielle Perspektive zumindest mal begrenzt, vielleicht auch schneller vorankommt als die Otto-Normalperson.
Ja, du musst ja auch Erfahrung damit sammeln. Na, überleg mal, du gründest eine GmbH, eine Holding und sonst was, dann kaufst du die erste Immobilie und dann merkst du, das ist eigentlich voll scheiße, das macht dir gar keinen Spaß. Ja? Dann hast du den ganzen Kram gegründet, hast auch nicht gar keinen Bock da drauf, hast so viele Strukturkosten und dann geht es auch nicht vorwärts. Ne? Und deswegen erstmal umsetzen, probieren, ob es passt. Und du kennst ja wahrscheinlich diese Persönlichkeitstypen, ne? Wer wie irgendwie agiert. Und ich bin diese Art, wie nennt sich das? Ich glaube, Logistiker, der immer umsetzen muss. Ne? Der braucht immer so einen Leitfaden und dann setzt er sofort um. Und deswegen habe ich damals auch den YouTube-Kanal so schnell gestartet. Als du mir es erklärt hast, ne? Ja, das macht man so und das funktioniert hier und da, du hast ja voll begeistert erzählt, habe ich für mich quasi so ein bisschen so einen Leitfaden gekriegt. Oh cool, das machst du jetzt mal, ne? Und dann läuft es halt. Ne? Also es
Und ich
war.
meine, das ist jetzt, es läuft ja. Also das ist ja richtig geil bei dir. Also das geht richtig gut ab, der YouTube-Kanal. Und richtig nice.
Ja.
Wir haben hier nochmal ein paar Fragen, auch speziell zum Thema Immobilien, glaube ich. Und zwar vom Marc Jochens. Er fragt nämlich auch einer der Stammgäste hier im Livestream, wie sehr wird dich die Grundsteuerreform betreffen, beziehungsweise welche finanzielle Änderungen erwartest du? Du investierst ja nicht in A-Lagen. Das ist, glaube ich, auch was Deutschlandspezifisches.
Ja, also zu, ja genau, die wollen ja das Grundsteuersystem reformieren und da haben sie auch schon seit mehreren Jahren, arbeiten sie an verschiedene Konzepte. Und ich muss ehrlich immer sagen, mit all solchen Themen beschäftige ich mich erst, wenn sie so weit sind. Ja? Weil ansonsten wird immer der Hund in der Pfanne verrückt, auch das Thema, was ist denn, wenn die Zinsen steigen, wenn ein zweites Corona kommt, wenn plötzlich der Mietendeckel ganz deutschlandweit kommt. Das sind immer so, was passiert, wenn. Und wenn ich mir auf alle diese Themen, ja, diese Was-wäre-wenn-Szenarien Gedanken machen würde, dann würde ich ja nur noch reagieren, ja, würde gar nicht mehr daherkommen. Dann müsste ich ja so viele Risikoszenarien aufbauen, dass ich gar nicht mehr umsetzen könnte. Deswegen bin ich ein Freund davon, ich lebe im Hier und Jetzt, agiere nach dem, wie es jetzt ist. Und wenn dann was Grundlegendes kommt, dann schieße ich mich darauf ein. Und genauso mache ich es auch mit der Grundsteuerreform. Wer weiß, wann die umgesetzt wird, vielleicht wird die auch noch mal gekippt. Und deswegen, wenn die dann kommt, dann beschäftige ich mich damit. Und im Endeffekt, wenn das eine Sache ist, die ja auch ganz deutschlandweit kommt, dann betrifft es ja auch alle Vermieter. Und immer wenn irgendwas alle Vermieter trifft, ja, dann wird es im Endeffekt wieder umgelegt auf die Mieter. Ja? Und demzufolge, egal wie geil sich das die Regierung ausdenkt, ja, am Ende wird es wieder auf die Mieter umgelegt und das machen einfach alle. Und da guckt man, wie man das Ganze schlau macht. Ja? Also warten wir das mal ab, wie das am Ende genau aussieht und dann beschäftige ich mich damit vorher noch gar nicht.
Haben hier auch den Chess-Player und er ist auch selber mehr sehr pro Immobilien und freut sich natürlich, dass du hier auch am Start bist. Vielleicht ist er auch bei dir in den Kommentaren oft unterwegs und er fragt nämlich, was sind die steuerlichen Unterschiede bei Vermietung und Verpachtung in DE und Schweiz, wie Abschreibung oder steuerfrei verkaufen? Zweitens Eigentumswohnung in der Schweiz, welche Vorteile? Hast du in der Schweiz
Ja.
Erfahrungen oder hast du dir das überhaupt mal angeschaut?
Ich habe es mir mal angeschaut, aber nicht wirklich weiter verfolgt. Allerdings weiß ich, was so die Unterschiede sind bei der Steuererklärung bezüglich Immobilien, weil ich musste ja sowohl in Deutschland eine Steuererklärung machen als auch in der Schweiz, weil ich habe in der Schweiz gelebt und gearbeitet und deswegen zählt ja in der Steuererklärung dein Welteinkommen, ne? Du musst zwar nicht alles doppelt versteuern, aber zumindest betrifft es deine Progression. Und deswegen musste ich für meine Immobilien eine Steuererklärung in Deutschland machen, sehr ausführlich, und nochmal die Immobilien in der Steuererklärung in der Schweiz aufführen. Das Blöde ist nur, du kannst nicht die Steuererklärung in Deutschland nehmen und dann quasi das Ergebnis in der Steuererklärung Schweiz eintragen. Du musst nochmal alles neu machen, weil die Schweiz die Immobilien unterschiedlich bewertet. Ja? Viele Werbungskosten, die du in Deutschland anrechnen kannst, die kannst du in der Schweiz nicht anrechnen, zum Beispiel Fahrtkosten, ja? Kannst du in der Schweiz nicht anrechnen. Mit der Abschreibung funktioniert auch ganz anders. Teilweise gibt es in der Schweiz gar keine Abschreibung. Und demzufolge wird die Kostenberechnung in der Schweiz ganz anders gemacht als in Deutschland. Und deswegen musst du alles nochmal machen. Und im Endeffekt habe ich gemerkt, in der Schweiz, im Endeffekt kannst du weniger Kosten ansetzen. Ja? Müsstest also, hast im Endeffekt mehr versteuerbares Einkommen aus Immobilien als in Deutschland. Aber da die Steuersätze ja viel geringer sind, Nivelliert sich das wieder. Also ich würde sogar sagen, am Ende kommt sogar ein ähnlicher Wert raus, zumindest die 3, 4 Jahre, wo ich das gemacht habe mit meinem Portfolio. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man noch höher skaliert auf 10, 20 Millionen, wie sich das auswirkt. Aber in dem Bereich, wo ich war, hat sich das nicht ganz so viel genommen. Aber die Steuererklärung war in der Schweiz auch einfacher, weil die Schweiz mit sehr viel Pauschalen rechnet, sagt hier, tragen Sie die Miete ein, und dann kannst du, wenn du Bock drauf hast, sagen, okay, 30% davon sind Bewirtschaftung, und dann musst du nicht 100 Rechnungen nachweisen, ja. Also das kannst du viel einfacher machen. Aber was dann noch das Thema angeht, Immobilien in der Schweiz zu haben und die zu versteuern, das weiß ich natürlich nicht, weil ich nur in Deutschland gekauft habe. Weil, wie du schon gesagt hast, ne, ich meine, für 25.000 kriegst du in der Schweiz eine Hundehütte. Das heißt, du musst ja auch viel mehr Eigenkapital in der Schweiz mitbringen, um da was kaufen zu können.
20% Minimum.
Ja, genau. Und gepaart mit der schlechteren Rendite, was ich zumindest gesehen habe, war das für mich nie interessant, und deswegen habe ich einmal in Deutschland gekauft. Und die Frage, die 25.000 Immobilie, die steht in Chemnitz.
Also ich kann sagen, wie es in der Schweiz ist, wenn, also das Ding ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Eigenheim hast, das ist ja seine zweite Frage, dann ist es egal, ob Wohnung oder ein Haus, du hast noch Eigenmietwert. Ja? Das heißt jetzt, wenn ich mir meine Bude hier kaufe und die hat einen, sag mal, erwarteten Mietwert von 2000 Franken pro Monat, wenn ich die vermieten würde, aber ich lebe selber drin, das ist ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung, dann habe ich sozusagen Einkommen pro Jahr 24.000 pro Jahr, was ich versteuern muss, aber das ist fiktives Einkommen und das ist der sogenannte Eigenmietwert hier in der Schweiz. Und das ist auch einer der Gründe, wieso die Schweiz ein Land ist, dass wir oder wir hier in der Schweiz grundsätzlich Immobilien nicht komplett abbezahlen wollen. Also das heißt, in der Schweiz im Prinzip hast du eine Immobilie, du hast immer, also eine gewisse Hypothek hast du immer noch drauf, du hast immer noch einen gewissen Leverage drauf, damit sich das dann rechnet mit eben auch dem Eigenmietwert. Das ist hier also sehr speziell. Das ist eines der wenigen Länder auf der ganzen Welt, die sowas haben wie einen Eigenmietwert. Darum, ja, muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen hier das Eigenheim in der Schweiz. Es ist nicht so wie in Deutschland abbezahlt und dann ist es eigentlich mal relativ abbezahlt, dann hat man einfach vielleicht noch Kosten mal Dach ersetzen, dies, das, jenes, aber du hast nicht noch ein fiktives Einkommen dazu in Deutschland.
Ja, ich finde es aber interessant. Ich meine, ich habe meiner Bank in Deutschland mal vorgeschlagen, kann ich nicht bei 60% einfach aufhören zu tilgen, weil das wäre schon ziemlich cool, ne? Weil als Kapitalanleger willst du ja das Haus ja auch nicht tilgen. Am liebsten würdest du sogar gar nicht tilgen, sondern nur die Zinsen laufen lassen, hast ja mehr Cashflow. Ist einfach nur eine Sache von dem Risiko, was dagegen steht. Aber das machen die Banken natürlich nicht mit. Da musst du halt immer tilgen. Du kannst zwar auch Tilgungsaussetzerdarlehen machen, aber das ist auch schon eine spezielle Reform und hast auch Kriterien. Aber du kannst jetzt nicht sagen, ich tilge nur bis 60% und dann nie wieder. Das wäre schon sehr interessant, aber machen die Banken ja gar nicht mit. Allerdings kannst du natürlich immer wieder sagen, du tilgst bis zu einem gewissen Level und dann beleihst du einfach nach, ja. Lässt dir quasi einen neuen Kredit drauf geben und mit dem Geld kannst du ja neue Sachen machen. Hängt aber auch extrem stark dann von deiner Bonität ab, weil die Bank guckt da mal, wie gut ist deine Bonität, entweder gemessen auf dein Angestelltenverhältnis, auf dein Unternehmen oder auf dein Portfolio. Davon macht es ja abhängig, welche Finanzierung die es geben, ne? Und auch davon hängt ab, was du finanziert bekommst, was du kaufen kannst, weil hier im Chat steht auch die Frage, ob man mit 1.700 eine Zimmerwohnung finanzieren kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass mit diesen 1.700 das Nettoeinkommen gemeint ist, das monatliche. Ich glaube nicht, also die meisten sagen ja ab 2.500 netto bist du in Deutschland finanzierungsfähig, ab da kannst du Immobilien kaufen, weil die Bank natürlich auch sagt, sollte mal mit der Immobilie irgendwas passieren, ja, dass dir Mieter nicht zahlt, dass du mal Mietausfall hast, dass du eine Renovierung hast, dann sollst du ja nicht gleich beim ersten Windstoß insolvent gehen, ja, sondern du sollst ja auch die Kreditrate im Zweifel aus deiner eigenen Tasche zahlen können. Und deswegen verlangt die Bank halt ein gewisses Minimumeinkommen, zieht denn die ganzen Ausgaben ab, die du hast, hat für einige Sachen aus Pauschalen und davon muss genug übrig bleiben, um halt die Bankrate zu zahlen und dann halt noch ein bisschen Abzüge auf die Kaltmiete. Also ich sag mal 30, 40% musst du nicht mitbringen. Finanzierung, du kriegst, kannst auch schon zu 100% finanziert werden, aber du solltest halt, wie gesagt, 2000, 2500 netto haben.
Ui, ist es mein Internet? Bin ich offline oder ist gerade der Alex rausgefallen? Ui, jetzt hat es gerade geleckt. Ich
So,
glaube,
jetzt bin
das.
ich, jetzt wäre da.
Wieder da? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Jetzt sehe ich dich auch
Jetzt wäre,
wieder.
genau.
Ja, genau.
Ja, okay, ja, im Standbild.
Genau, ich weiß gar nicht, wo wir gewesen sind. Genau wegen der Finanzierung. Ich habe da noch eine darauf folgende Frage, vielleicht auch für das Verständnis der Leute. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Also, es war eine Einzimmerwohnung, hast du gesagt, oder Einhalbzimmerwohnung für 25.000 Euro. Ja? Also was erwartet man da an Miete? Also was muss man sich da vorstellen? Was ist da die Kaltmiete für so ein Objekt?
Ja, das ist ja ganz unterschiedlich, je nachdem, welcher Lage du bist, ne? Weil das kannst du auch nicht von der Zimmeranzahl abmachen, weil eine Einzimmerwohnung am München Stachus kriegst du viel mehr vermietet als wahrscheinlich eine Vierzimmerwohnung irgendwo in dem Leipziger Randbezirk, ja? Also es hängt ja schon von der Lage und von der Ausstattung halt ab. Aber in dem Fall, wo ich gekauft habe, so eine Wohnung, da kriegst du 250 Kaltmiete für, ne? Also ich habe wirklich Wohnungen, oh Mann, lass mich mal kurz schauen. Ich kann ja direkt mal in meine Tabelle schauen. Ich habe Wohnungen dabei und da kriege ich Kaltmiete. Lass mich mal schauen hier. Da fällst du wahrscheinlich als Schweizer vom Glauben ab. Kaltmiete 154 Euro.
Also für eine Wohnung.
Ja. Einzimmerwohnung, so 13, 14 Quadratmetern, so Einzimmerwohnung im Leipziger Randbezirk. Ja.
Also wenn ich sowas in Zürich bekommen würde, ich wär ganz ehrlich dabei. Ich wäre dabei. Zürich 150 ungefähr plus minus, ich wäre dabei. Auch wenn es nur 13, 14 Quadratmeter sind, das ist ja crazy. Aber das ist, also wie ich dich verstanden habe, das sind dann auch Locations, die sind jetzt nicht ultra, ultra krass beliebt, oder? Also so ein bisschen mehr.
Ja, also es
Oder
geht.
wie?
Also es kommt ja darauf an, du hast natürlich für jede Lage und für jeden Zimmertyp und jede Ausstattung auch eine gewisse Nachfrage, ne? Und für die Einzimmerwohnungen, die ich da habe, das ist im Leipzig Rückmarsdorf, wenn die frei wird, ist die auch sofort wieder belegt, ja? Also da habe ich auch keinen Leerstand. Es gibt einfach Leute, die sagen, die brauchen nur so eine kleine Wohnung, ja? Die brauchen nur ein Zimmer, was Azubis, Studenten mehr brauchen nicht, die wollen die Kosten gering halten und die mieten das, ja? Dass da natürlich eine vierköpfige Familie nie drin wohnen wird, das ist klar, die braucht was Größeres, aber du hast eigentlich fast für alle Wohnungstypen immer Nachfrage und dann geht es eigentlich eher generell um den Standort und um die Struktur, ne? Ich meine, wenn ich jetzt eine Einzimmerwohnung habe in Chemnitz im Vergleich zu Leipzig, das ist schon ein großer Unterschied, weil du zum Beispiel in Chemnitz einfach eine höhere Leerstandsquote hast als in Leipzig, ne?
Ich habe jetzt vielleicht noch so gegen ja, jetzt die zweite Hälfte, weil wir haben ja gesagt, wir machen ungefähr bis 10 vor, auch noch ein paar andere Fragen. Und zwar geht es auch so ein bisschen auch ums Unternehmertum. Ich weiß natürlich, du hast Immobilien als Investments, aber du bist ja auch unternehmerisch tätig mit dem YouTube-Kanal, Blog und Co. Und da ist so ein bisschen meine Frage, wie siehst du das? Also sind für dich dann zum Beispiel Immobilien mehr wirklich das, womit du dann auch wirklich finanziell frei wirst langfristig, womit du dann vielleicht auch, du hast es vorhin angesprochen, du automatisierst vieles, du outsourcest vieles und so weiter, wo du dir dann auch sagst, okay, das ist dann vielleicht in 10, in 15 Jahren oder halt in wie viele Jahren auch immer, hey, irgendwann, ja, ich möchte mich jetzt zur Ruhe setzen, ich will jetzt anderen Dingen nachgehen, aber ich habe mein Immobilienportfolio, das läuft von alleine, das wirft halt die Erträge ab. Oder wie hast du dir das so ein bisschen in Zukunft vorgestellt oder was spielt da Unternehmertum eine Rolle, dein Immobilienportfolio und Co.?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, über die ich mir gerade selber sehr viele Gedanken mache. Ja, weil mein Hauptziel war ja immer erstmal aus dem Hamsterrad raus, ja, den Angestelltenjob hinter mir zu lassen. Das habe ich ja vor 4 Monaten geschafft. Und wenn du so ein großes Ziel erreicht hast, dann musst du dich ja erstmal ein bisschen neu orientieren. Ja, und in dieser Orientierungsphase bin ich gerade drin, um zu gucken, wo es hingeht. Weil auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, du machst jetzt ein Unternehmen, was du sehr groß werden lässt, ja, oder du sagst, du lässt es auf einem gewissen Level, hast da viel mehr Freiheit, oder du machst es mit den Immobilien. Da gibt es verschiedene Szenarien, ich muss mir überlegen, wo es hingeht. Im Endeffekt, finanzielle Freiheit heißt ja, dass du quasi irgendwo aus deinen Kapitalanlagen das Geld kriegst, womit du deine Einkünfte halt decken, deine Ausgaben decken kannst, ne? Das kann ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt vielleicht mal die Halbzeit erreicht. Mein Ziel war ja 10 Jahren, ne, dann 5.000 Euro netto damit zu verdienen. Jetzt bin ich bei 4,5 Jahren, also die Hälfte ist rum und ich bin jetzt bei, sage ich mal, 5.000, 6.000 brutto. Also da muss noch mal ein bisschen was gemacht werden. Entweder muss noch mehr gekauft werden oder es muss mehr konsolidiert werden. Das heißt, da ist noch eine ganze Menge dabei. Und deswegen kann jetzt die Idee sein, dass ich mein Immobilienportfolio weiter aufbaue, konsolidiere, bis ich das Ziel irgendwann erreicht habe und davon leben kann, ja? Oder ich sage, ich konzentriere mich jetzt mehr auf mein Unternehmertum. Aber auch da müsstest du ja dann noch weiter wachsen, um auch Personal einstellen zu können, um
Mhm.
dort wieder mehr Freiheiten zu kriegen. Weil wenn du halt Vollzeitunternehmer bist, dann ist das ja auch nicht finanziell frei, dann bist du einfach selbstständig oder ein Unternehmer. Du steckst ja trotzdem viel Zeit rein, ne? Und deswegen, aktuell ist der Weg so, ich bin mit meinem Unternehmen sehr gut beschäftigt, wachse damit auch kräftig und das, was ich damit verdiene, das reinvestiere ich natürlich sofort immer in die Immobilien, ja, um neue Immobilien zu kaufen, um die Rücklage aufzubauen, um ein bisschen zu modernisieren, dass also das Geld alles direkt wieder reinvestiert, ja, und um einfach mein Ziel dann mit den Immobilien auch noch schneller schaffen zu können, ja, und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht, ob ich irgendwann dann sage, vielleicht, okay, jetzt ist das Immobilienportfolio groß genug oder konsolidiert genug und jetzt mache ich alles andere dicht und fliege nach Costa Rica auf die Insel oder mache das vielleicht noch weiter. Also es ist noch so ein bisschen ungewiss, wo es dahin geht.
Also ich mag mich halt auch noch so damals an diese Phase erinnern. Ich habe ja 2018, Ende 2018 gekündigt. Und bei mir ist es halt echt auch so ein halbes Jahr hat es gedauert, so 5, 6 Monate, wo du halt in den neuen Rhythmus reinkommst, dann auch so ein bisschen weißt, wie du was eingliederst, mit welchen Projekten du wie viel Zeit du wo rein allokieren möchtest. Das ist halt wirklich so eine Findungsphase, wenn man halt so viel neue Zeit hat. Ja, weil es ist halt schon krass. Du hast auch Vollzeit vorher gearbeitet, oder? Also
Ja, Vollzeit
100%.
gearbeitet, 40-Stunden-Woche, daneben der Blog, der YouTube-Kanal, Immobilien,
Genau.
also eigentlich doppelt
Ja.
Vollzeit,
Und dann hast du
nicht
ja auch,
ganz.
hast du pendeln müssen? War das was oder war das nah bei dir, die Location?
Zum Glück, als ich in Wallisellen gewohnt habe, hatte ich wirklich 10 Minuten
Ah,
Fußweg zur
okay.
Arbeit. Das war
Ja.
schon ein großer Luxus.
Aber es sind halt trotzdem irgendwie, sagen wir mal, 170 Stunden pro Monat, die du halt mehr hast. 170 bis 180 Stunden, die du mehr hast für deine Projekte, dein Immobilienportfolio, Blog, YouTube-Kanal und Co. Und das ist halt schon mega, mega heftig. Und ich denke, das, was du jetzt halt die letzten 4 Monate hast, also du bist jetzt da 4 Monate sozusagen in dieser Selbstständigkeit. Ich denke mal, wenn du jetzt noch ein Jahr später schaust, das war zum Beispiel bei mir der Fall, siehst du erst richtig, wie die neue Zeit, die du in deine Projekte investieren konntest, die Früchte dann langsam trägt. Ja, weil du arbeitest jetzt ja, es ist noch, die letzten paar Monate sind jetzt noch sehr nah beieinander, aber in einem Jahr merkst du dann, wie diese 4 Monate, weil du halt so viel mehr Zeit investieren konntest, auf einmal so exponentiell viel wieder zurückbringen werden. Das ist einfach relativ crazy. Und das ist, finde ich, eben das Coole am Unternehmertum oder an der Selbstständigkeit oder wie man das auch nennen mag. Vor allem dann auch beim Einkommen. Das Limit ist deutlich, deutlich höher oder Sky is the Limit, je nachdem, wie man es halt sehen will. Und beim Angestelltenjob ist es halt eben fix so, du hast halt deinen Stundensatz schlussendlich. Und wenn du halt mehr arbeitest, bekommst du halt beim Stundensatz halt die Überstunden ausbezahlt und das war's. Und das ist halt eben das Coole am Unternehmertum, finde ich.
Ja, das liegt natürlich auch daran, weil du wirklich als Unternehmer nur noch wertstiftende Arbeiten machst, ja. Als Angestellter machst du so viel Scheiße, du musst so viel Scheiße machen, hast so viel Overhead, Bürokratie, Prozesse, Politik, ja. Das ist ja bei sehr vielen Leuten 50% der Arbeitsleistung geht einfach verloren für so einen Scheiß, ja. Und als Unternehmer, da machst du ja wirklich alles, was du machst, machst du ja nur, um das Unternehmen voranzutreiben, um es produktiver zu machen, um den Kundennutzen zu verbessern, ja, um die Servicequalität zu verbessern. Und das merkst du auch mit jeder Minute, die du investierst, ist das Unternehmen halt weiter gewachsen, ja, oder die Leistung ist besser geworden. Und das hat natürlich auch wieder eine Auswirkung auf den Umsatz, ne? Das heißt, jeden Hebel, den du machst, der bewirkt sofort was. Und das ergibt natürlich auch eine gewisse Zufriedenheit bei dir selber. Du musst keine Däumchen drehen, du musst nicht Zeit durchschlagen, sondern du machst das, worauf du Bock hast. Und das, was du machst, das hat auch direkt einen Impact, ja. Und das ist wie so eine positive Spirale. Ja, deine Arbeit motiviert dich immer mehr. Du siehst direkt Erfolge, das motiviert dich auch mehr. Dann siehst du die Erfolge von deinen Kunden, das motiviert dich sogar noch mehr. Und dann macht es einfach unglaublich viel Spaß. Und wenn du richtig viel Spaß machst, dann wird auch alles wieder viel, viel cooler. Und das ist, was ich schon direkt am Anfang auch gesehen habe, weil ich bin natürlich ja mit meinem Unternehmen auch direkt damals in die Corona-Zeit reingekommen, wo wir sowieso ja auch dann viel weniger auf Arbeit zu tun hatten und wo ich schon mehr Zeit in mein eigenes Business stecken konnte. Und da habe ich es ja schon gesehen, dass ich da mit meinem eigenen Business halt weiter vorankomme. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und da hoffe ich mal, dass es in Zukunft so weitergeht. Und natürlich, wenn man sein eigenes Unternehmen hat, hast du ja 1000 Prozesse und du kannst immer irgendwas machen, irgendwas optimieren, ja, irgendwas Cooleres machen, neue Kooperationen, neuen Content rausbringen und so weiter. Das heißt, dir wird nie die Arbeit ausgehen, aber du machst es einfach mit Spaß, ne? Und wenn du irgendwann mal keinen Spaß hast, dann bleibst du einfach im Bett liegen, ja, dann schläfst du aus.
Ja. Finde ich sehr, sehr geil. Ich möchte jetzt so langsam, aber sicher zum Abschluss kommen, damit wir da auch pünktlich zum Ende kommen. Ich packe jetzt noch mal eine Frage rein. Was haben wir denn noch Interessantes? Ich gucke mal, ob wir gerade noch was haben. Hier, Leo Meisel fragt: Wie finde ich eine Immobilie ohne Vitamin B? Bei ImmoScout und Co. landen gefühlt nur B- und C-Ware, zumindest in Köln. Das ist eine interessante Frage.
Ja, also bei ImmoScout und Co., da landen auch gute Objekte. Allerdings sind die guten Objekte meist nach einer Stunde schon wieder deaktiviert. Ja? Und wenn du natürlich immer nur, was ich weiß, abends 21 Uhr in ImmoScout reinschaust, dann verpasst du vielleicht genau das eine Stunde Zeitfenster, wo die geile Immobilie online geht. Deswegen ist das erste Wichtige, man muss immer unglaublich schnell sein. Ja? Der Deal. Die Immobilie ist ja nie nach einer Stunde schon wieder verkauft, aber die ist nach einer Stunde schon wieder offline, weil es genug Anfragen gibt. Und deswegen musst du direkt in der ersten Stunde, wo es online geht, auch schon direkt in der ersten Rutsche beim Makler landen. Und demzufolge musst du unglaublich schnell reagieren können. Und das schaffst du halt nur, wenn du die richtigen Tools nutzt, ja. Und da kannst du nicht einfach nur in ImmoScout oder ImmoNet oder eBay Kleinanzeigen reingucken. Da musst du Meta-Tools nutzen. Da musst du Immometrika benutzen. Du musst ThinkImmo benutzen. Solche Tools, weil da kannst du deine E-Mail-Agenten einstellen, die dich direkt informieren, was online gehen. Und du kannst auf Rendite filtern oder auf Quadratmeterpreise filtern. Das kannst du bei ImmoScout nicht. Und das ist der große Vorteil. Du kannst direkt bei den Tools sagen, gib mir in Köln direkt ein Angebot raus, wenn für 6% irgendwas eingestellt wird, ja? Dann bekommst du direkt eine E-Mail und wenn du die E-Mail hast, meinetwegen auf deinem Handy, dann kannst du direkt den Makler anrufen oder direkt eine E-Mail schreiben, dann bist du in der ersten Rutsche mit drin und dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du unglaublich schnell bist und dann auch mal zu einem guten Abschluss bekommst. Ja? Und natürlich gibt es auch viele Deals, die off-market gemacht werden, ja? Und zu mir kommen auch viele Leute, Alex, bring mir bei, wie man off-market Immobilien kauft. Das kannst du niemandem beibringen. Off-Market-Immobilien, das geht ja nur über das Netzwerk und das
Also
Netzwerk
Connections, die
wächst
man
ja.
aufbaut.
Ja, genau, Connections, das wächst ja mit der Zeit. Das kann man nicht erzwingen. Ja? Du kannst nicht sagen, heute lege ich einen Hebel um und ich kaufe bloß noch Off-Market. Das gibt es halt nicht. Ne? Das Netzwerk musst du dir aufbauen und das Netzwerk baust du dir nur auf, indem du erstmal ein paar Online-Deals machst. Das ist bei jedem so. Weil über die Online-Deals lernst du Makler kennen, Banken, Verwalter, Handwerker und wenn du die mal einen guten Draht zu denen hast, dann kriegst du darüber auch Off-Market-Deals und deswegen erstmal die richtigen Tools benutzen, einen richtigen Prozess auch haben, weil du musst doch unglaublich schnell sein. Wenn du innerhalb von einer Woche kein Kaufpreisangebot abgeben kannst, hat die Immobilie wer anders gekauft. Und bei diesem Prozess, da mangelt es halt bei den meisten. Die schauen mal rein, aber dann haben sie nicht eine genaue Reihenfolge, welche Schritte sie machen müssen, um möglichst schnell auch am Ende das Kaufpreisangebot abzugeben. Ja? Es wird ein bisschen gezögert, falsch kalkuliert, der Makler und die Bank wird falsch angeschrieben und dann verlierst du Zeit und die Zeit, ja. Die hindern dich daran, was zu kaufen. Deswegen brauchst du erstmal die richtigen Tools, um die guten Immobilien zu finden. Dann brauchst du die richtigen Prozesse, ein gutes System, was du immer nach und nach abgehst, dass du unglaublich schnell bist. Ja? Und dann musst du die Risiken auch gut einschätzen können. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem von vielen Leuten, dass da sehr viel Unsicherheit herrscht. Gerade wenn man in Regionen investiert, die nicht direkt vor der Haustür sind. Ja? Vor der Haustür findet man oft nichts. Ja? Deswegen investiert man ja in anderen Regionen, habe ich damals ja auch gemacht, von der Schweiz in Sachsen investiert. Aber dann kommen halt die Unsicherheiten. Ja, ich bin ja nicht vor Ort, ich kann es mir nicht anschauen. Wie ist denn das da in dem Stadtteil, ne? Und um die Unsicherheiten zu nehmen, musst du entweder direkt mit Leuten vor Ort zusammenarbeiten, mit deinem Netzwerk, oder du musst dir jemanden suchen, der sich da schon auskennt oder der den ganzen Prozess schon gemacht hat, der dir quasi über die Schulter schauen kann und dir die Unsicherheiten nimmt, indem er mit seiner Erfahrung sagen kann, das ist ein guter Deal oder das ist ein Scheiß-Deal, dass du da vorankommst. Weil ansonsten verlierst du Zeit und der Deal ist weg.
Was waren nochmal die Tools? Du hast zwei Tools erwähnt, ThinkImo und
Immometrika.
Immometrika, perfekt. Also einfach, dass die Leute da Bescheid wissen, wenn ihr da mal nachschauen wollt. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende dieses Livestreams und ich glaube, wir haben auch sehr viel, oder du hast vor allem sehr viele Fragen zum Thema Immobilien auch beantwortet. Also sehr, sehr spannend. Ich habe heute auch schon einiges gelernt. Jetzt ist immer so gegen Ende immer so der Teil, wo der Gast, also in diesem Fall du, Alex, du kannst hier eigentlich den Zuschauern noch das mitteilen, was du möchtest, was dir besonders wichtig ist. ob das jetzt, das kann alles möglich sein. Es muss jetzt nicht mal auch Immobilien sein, aber einfach das, was du als sehr wichtig empfindest, was dir bisher auch immer sehr geholfen hat, langfristig vielleicht auch deine Projekte zu ermöglichen oder insgesamt in deinem Leben dich nach vorne gebracht hat. Darum überlasse ich da dir für heute im Stream die letzten Worte, Alex.
Also aus den Erfahrungen, die ich jetzt letzten Jahre gesammelt habe, sowohl bei Immobilien, bei P2P, bei Unternehmertum, YouTube und so weiter, habe ich festgestellt, man kommt ja immer, man hat immer ein Ziel vor Augen und es gibt immer irgendwelche Probleme, Engpässe, ja. Und daran beißt man sich sehr oft fest. Und das Hauptproblem ist aber eigentlich sehr oft, dass die Klarheit fehlt, ja. Man kann nicht klar das Problem eingrenzen, man kann und kann oder nicht klar das Ziel eingrenzen und dann weiß man auch nicht, wie der Weg ist. Und am Anfang ist es immer extrem wichtig, erstmal Klarheit zu schaffen. Wo stehe ich überhaupt? Wo will ich hin? Und wie ist der beste Weg? Ja. Und um diese Klarheit zu schaffen, das schafft man ja selten alleine. Deswegen hängt man ja da fest. Deswegen hilft das unglaublich gut, wenn man mal mit anderen Leuten redet, ja. Wenn man mit dir mal darüber redet, ja. Wenn man mal auf die Stammtische geht. Du hast ja auch einen Stammtisch. Wenn man mit anderen Leuten darüber redet oder mit Leuten, die schon da sind, wo man hin will, wenn man mit denen redet, dann bekommt man erstmal die Klarheit, ja, um zu wissen, was sind denn die nächsten Schritte, was muss ich machen? Und dann komme ich schon tausendmal weiter voran, als wenn ich immer so ein bisschen vor mir hin wusle. Deswegen ist das, glaube ich, der Hauptbereich, erstmal mit Leuten darüber reden, Klarheit schaffen, was will ich, was ist mein Problem, wie löse ich das? Und dann kann ich viel effektiver die Probleme angehen und komme viel besser voran, ne?
So, vielleicht auch noch nach dem Motto, man muss das Rad nicht immer neu erfinden, oder? Weil
Ja.
man kann ja auch, also ich glaube, auf Englisch gibt es so ein Sprichwort, Success leaves clues, ist so nach dem Motto, dass man sich halt eben, wie du schon auch gesagt hast, auch an Leute hält, die das, was man machen möchte, bereits gemacht haben und von ihnen dann vielleicht auch im Idealfall lernt, oder?
Ja, manchmal ist es ja auch nur so ein kleiner Tipp, ne? Als ich ja zum Beispiel damals auch in mein YouTube-Coaching gegangen bin, ne? Da waren so drei, vier Tipps dabei, wo ich dachte, boah, geil, das habe ich bisher ja immer falsch gemacht, ne? Und das eigentlich, dann habe ich es komplett anders gemacht und dann kam auch direkt der Erfolg. War einfach mal direkt Klarheit geschaffen wurde. Und das hat mir unglaublich weitergeholfen. Und das hilft, glaube ich, mal sehr vielen Leuten weiter. Und sei es nur mal der eine Tipp, ja, den man dann mal bekommt, der hilft einem so unglaublich weiter. Und da darf man einfach keine Angst haben zu fragen. Und man darf auch nicht stolz genug sein zu fragen, ne? Weil wenn man immer schon denkt, boah, ich bin der Geilste, ich weiß alles, ja, und der andere kann mir sowieso nichts erzählen, dann kann der so viel erzählen, wie er will. Man nimmt das ja gar nicht wahr, das geht da rein und da raus, ne? Deswegen immer so dieses Mindset zu haben, ich will lernen, ich will lernen. Ich höre mir das immer alles gerne an, was die anderen sagen und gucke, wie ich dann damit umgehe.
So, herzlichen Dank, Alex, dass du hier am Start gewesen bist. Mega starke Sache. Und ich hoffe natürlich, die Community konnte da auch einiges mitnehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Das hat mega Spaß gemacht. Hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Und ich würde
Danke für die
sagen, ja.
Einladung. Genau. Und ich hoffe mal, du bist auch irgendwann mal in Leipzig hier,
Ja, auf
ne?
jeden
Nicht
Fall.
mal
Also,
vorbei.
Deutschland war ja eigentlich, also ich wäre dieses Jahr tatsächlich öfters in Deutschland gewesen, aber ja. Corona war dann gewesen und darum nächstes Jahr wahrscheinlich. Da werde ich sicherlich auch den ein oder anderen Trip kombinieren, weil ich möchte da tatsächlich, also auch an verschiedene Events und das geht sicherlich. Also Leipzig, ich war zwar noch nie dort, aber das wäre dann auf jeden Fall mal so das First Time zusammen bei dir, Alex.
Ja, sehr gut. Du siehst, ich habe hier genug Platz und da können wir gern gemeinsam mal ein Video machen oder auch einen neuen Livestream. Hat mir Spaß gemacht. Danke für die Einladung und dann bis zum nächsten Mal.
Also, dann wünsche ich euch schönen Abend. Bis dahin, tschö Leute.
Jo, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!